Der Text zur Predigt steht in Matthäus 28, 1 bis 11. Ja? Als aber der Sabbat um war und, der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Weibern: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesum, den Gekreuzigten, suchet. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommet her und sehet die Stätte, da der Herr gelegen hat. Und geht eilend hin und saget es seinen Jüngern, dass er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends zum Grabe hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, dass sie es seinen Jüngern verkündigten. Und da sie gingen, seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, gehet hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie gehen nach Galiläa, daselbst werden sie mich sehen. Da sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von den Hütern in die Stadt und verkündigten den hohen Priestern alles, was geschehen war.
Ja, liebe Gemeinde, einen wunderschönen Sabbatmorgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ihr habt eine wunderschöne Gemeinde, ein wunderschönes Gebäude. Die Sonne hat heute Morgen geschienen. Es ist endlich Frühsommer. Danke auch für die kurze Einleitung. Ich fühle mich wohl bei euch. Und ich habe heute Morgen ein Thema mitgebracht, das auch ein wenig mit neuem Leben, Frühling, Neuanfang, Auferstehung zu tun hat. Es ist ja nicht so lange her, da hat die gesamte Christenheit sich an die Auferstehung Jesu erinnert. Wir haben es gerade gelesen, Matthäus Kapitel 28. Und es ist auch ein sehr essentieller Pfeiler unseres Glaubens, die Auferstehung Jesu von den Toten. Paulus sagt es uns ja, ne, in 1. Korinther 15, Vers 17 beispielsweise: Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube hinfällig. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Und wir gehören auch zu den Christen, die glauben und verkünden, dass Jesus buchstäblich, also leibhaftig und in unseren Raumzeitkoordinaten auch auferstanden ist. Habt ihr schon einmal alle vier Berichte der Auferstehung, die wir haben, gelesen? So an einem Stück? Wir haben einen gehört, ich möchte mit euch noch einen lesen. Schlagt mit mir zusammen auf, in dem Evangelium nach Johannes. Johannes und dort Kapitel 20. Und ich beginne mal in Vers 1. Und während ich das lese, können wir auch ruhig einmal die Geschichte von Matthäus im Hinterkopf behalten. Johannes Kapitel 20, Abvers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein, sah die leinenen Tücher liegen, ging aber nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher dort liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und er glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus nun spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetan hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni. Das heißt übersetzt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Bis hierhin einmal. Wenn wir diese Berichte so vor uns haben, der Auferstehung Jesu, dann kommt man schnell vor die Herausforderung, oder man muss sich der Herausforderung stellen, diese Berichte irgendwie miteinander in Einklang zu bringen und miteinander zu sortieren, sodass Harmonie entsteht. Und in genau dieser Situation befand ich mich vor vielen Jahren, als ich noch in der Schule war, in der 12. Klasse. Ich saß dort im Religionsunterricht, es war der evangelische Religionsunterricht. Wir lasen die Berichte Matthäus, Markus, Lukas und Johannes der Auferstehung. Und auf den ersten Blick stimmten sie ja auch überein in wichtigen Punkten. Es gibt Frauen auf dem Weg zum Grab. Es gibt Maria Magdalena als wichtige Zeugin. Es gibt den weggewälzten Grabstein. Es gibt Begegnungen mit Engeln. Es gibt Aussagen und natürlich, Jesus ist auferstanden. Das Grab ist leer. Auf den zweiten Blick scheinen sich aber Details zu widersprechen. Mal gehen vier Frauen ans Grab, mal nur eine. Mal treffen sie zwei Männer in glänzenden Gewändern, mal nur einen. An einer Stelle erscheint Jesus den Frauen, die seine Füße umfassen. An anderer Stelle nur Maria, der er verweigert, ihn anzurühren. Und dann ist da noch die Frage nach dem historischen Ablauf der Ereignisse. Wie ist das denn jetzt alles passiert in der richtigen Reihenfolge? Und an manchen Stellen scheint es ein wenig zu haken, wenn man ehrlich ist. Und in meiner Klasse damals in der Schule, da tat sich wohl die Auffassung breit, dass man die Auferstehungsberichte unmöglich miteinander in Einklang bringen könne. Und zugegeben, ich wusste damals auch keine Antwort. Ich hatte keine Lösung. Ich gab mich auch vorerst mit einer einfachen Antwort zufrieden. Und die war ungefähr so. Naja, die Unterschiedlichkeit der Berichte zeugt ja von deren Originalität. Jeder hat seine Perspektive geschildert. Und dass sie überhaupt in groben Zügen übereinstimmen, macht die Geschichte doch glaubwürdig. Das ist auch eine gute Antwort. Das ist eine gute Antwort. Aber für mich war sie nicht gut genug. Was ich brauchte, für mich, war eine Lösung des Dilemmas. Ich bin Mathematiker. Widersprüchliche Berichterstattungen kann ich nicht gut leiden. Vielleicht geht es einigen von hier auch so. Wir haben ja schließlich auch alle mal gelernt, wenn die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist, dann widerspricht sie sich doch nicht. Sind die Evangelisten sich nicht einig oder stimmen sie doch überein? Ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild der Ereignisse oder weisen wir mindestens einem der Evangelisten eine historische Ungenauigkeit nach? Und so ließ mich diese Frage einfach nicht los, bis ich mich eines Tages, es war letzten Sommer, hinsetzte und den Detektiv spielte. Ich erstellte so eine Art Indizienwand, wo ich alle vier Berichte der Auferstehung wie in eine Tabelle gesammelt hatte. Und dann habe ich so eine fünfte Spalte gemacht, wo ich dann versucht habe, alles in eine Reihenfolge zu bringen, sodass alles Sinn ergab für mich. Ja, und das ist so wie ein literarisches Puzzle, das man zusammenfügen muss. Spannend. Und das Ergebnis, das möchte ich heute mit euch teilen. Ich darf nun die Technik bitten, die PowerPoint-Präsentation einzublenden. Wunderbar. Da haben wir sie auch schon. Also mein Thema heute lautet, ist eigentlich eine Frage. Widersprüche in den Auferstehungsberichten auf der Suche nach der Abfolge der historischen Ereignisse am Tag der Auferstehung Jesu. Zunächst einmal ein paar Grundvoraussetzungen, mit denen ich an den Text herangehen möchte mit euch. Zunächst einmal nehmen wir alle vier Berichte der Evangelisten für bare Münze. Ich bin heute nicht hier, einen historisch-kritischen Ansatz zu verfolgen. Das ist nicht meine Absicht. Was wir annehmen ist, dass jeder Evangelist tatsächlich die Wahrheit sagt. Und was wir machen müssen, ist, das jetzt miteinander in Einklang zu bringen. Jeder Evangelist setzt auch verschiedene Schwerpunkte und schildert aus diesem Grund auch nur eine Auswahl der Ereignisse, die passiert sind. Demzufolge sind Zeitlücken zwischen einzelnen Versen, die wir eben gelesen haben, möglich. Und in diesen Zeitlücken, da kann allerhand passiert sein. Da können Dinge passiert sein, die der eine Evangelist berichtet, der andere aber nicht. Er lässt es aus. Eines wird auch ziemlich schnell deutlich. Es gibt mehr als einen Weg zum Grab Jesu. Mehr als eine Route. Wenn es nur eine Route gäbe, dann müssten sich etliche der Menschen, Wachen, Frauen, Jünger, die darauf gingen, ja begegnet sein und von den Erlebnissen des anderen zumindest ansatzweise wissen. Aber der Text vermittelt uns einen anderen Eindruck. Fangen wir nun an. Kommen wir doch mal zu der römischen Wache. Wir haben es gelesen im Matthäus-Evangelium. Die Geschichte der Auferstehung Jesu beginnt eigentlich mit dem Aufstellen einer römischen Wache am Grab Jesu. Ich kann euch leider nicht genau sagen, wie viele Soldaten das waren. Da müsste man mal eine Recherche durchführen, wie viele Soldaten in so einer Wache waren. Aber es waren mindestens zwei. Und diese Soldaten werden auch ungewollt Zeugen der Auferstehung Jesu. Denn sie spüren ein mächtiges Erdbeben und sie sind es, die einen Engel aus dem Himmel kommen sehen, wie er den Stein wegrollt. Ob sie Jesus jetzt aus dem Grab hervorkommen sehen, tatsächlich den Auferstandenen, das wird im Text erst einmal nicht gesagt. Ich werde aber später noch einmal darauf zurückkommen. Sicher ist aber, sie fallen vor dem Engel nieder wie tot, kommen dann wieder zu sich und laufen weg nach Jerusalem, um den Priestern zu erzählen, was geschehen ist. Und jene Priester, die erfinden ein Gerücht vom gestohlenen Leichnam, bestechen die Wachen und gebieten ihnen, dieses Gerücht in die Welt zu setzen. Bis hierher ist es noch einfach. Bis hierher haben wir die römischen Wachen und das ist relativ easy. Kommen wir nun zu den Frauen. Alle Evangelisten berichten, dass früh am Morgen des ersten Tages der Woche Frauen sich zum Grab Jesu aufmachen, um den Leichnam zu salben. Und alle Evangelisten erwähnen auch namentlich Maria Magdalena, wenn auch der Lukas erst etwas später. Zu ihrer Überraschung stellen die Frauen aber fest, dass der Stein bereits weggerollt ist. Und das zeigt, dass sie nicht gesehen haben, wie der Stein weggerollt wurde. Denn sonst wären sie ja nicht so überrascht. Demzufolge dürften die Frauen die römischen Wachen auch gar nicht getroffen haben, die ihnen vermutlich erzählt hätten, was sie gerade erlebt hätten. Und Matthäus, den wir am Anfang gehört haben, der überblendet zwei Ereignisstränge. Der Matthäus ist so geschickt, wie er den Text erzählt. Er erzählt zum einen das, was mit den Wachen passiert ist, und parallel das, was mit einigen Frauen passiert ist. Und die sind textlich zwar sehr dicht und abwechselnd beieinander, aber sie haben sich nie begegnet, die Frauen und die römischen Wachen. Und spätestens ab hier trennt sich auch der Erzählstrang des Johannes von dem der anderen Evangelisten. Ich habe es euch vorgelesen. Johannes fokussiert sich auf Maria Magdalena. Denn sie eilt zu Simon Petrus und zu Johannes und erzählt ihnen von der leeren Gruft. Die beiden laufen zum Grab, prüfen es nach und gehen wieder heim. Maria, die ihnen folgte, bleibt aber noch dort und begegnet zwei Engeln in der Gruft. Wie passt das denn jetzt zu der Schilderung von Markus und Lukas, in der Petrus und Johannes ja gar nicht vorkommen? Und die Frauen in deren Berichten auch ganz andere Engelbegegnungen haben. Wie passt das jetzt zusammen? An dieser Stelle hilft uns nur ein Schluss weiter, nämlich, dass Maria Magdalena sich von den anderen Frauen getrennt hat. Entweder in dem Moment, als sie alle das leere Grab erblicken, oder schon viel früher. Vielleicht hat sie von Anfang an eine ganz andere Route genommen. Vielleicht besprachen sich die Frauen auch unterwegs und waren sich einig, dass die Situation gefährlich werden könnte. Vielleicht dachten sie, naja, da könnten römische Soldaten sein. Da könnten Grabräuber unterwegs sein oder andere Kriminelle. Und vielleicht beschlossen sie auch, dass Maria Magdalena zurückgehen sollte, um männliche Verstärkung zu holen, was sie auch tut. Gut, und die andere Möglichkeit wäre, dass Maria Magdalena von vornherein einen anderen Weg oder eine andere Route zum Grab geht. Sie wäre damit von vornherein unabhängig von den anderen Frauen und erlebt somit auch ganz andere Dinge als jene. Sie wäre auch die Erste am Grab und würde es dann auch gleich wieder verlassen, um Petrus und Johannes zu holen. Wir kommen später noch einmal darauf zurück, welcher dieser beiden Varianten tatsächlich stattgefunden hat. In jedem Fall muss es einen Zeitpunkt geben, ab dem Maria unabhängig von den anderen Frauen agiert und auch andere Dinge erlebt. Sie ist auch die Erste, der Jesus persönlich erscheint. Alle anderen Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus müssen zeitlich danach stattfinden. Ja, und so habe ich diesen Bruch hier einmal grafisch dargestellt. Maria Magdalena trennt sich von den anderen Frauen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass Maria Magdalena von den übrigen Frauen, von denen es mindestens drei gab, getrennt agiert. Was passiert nun? Die anderen Frauen werden von zwei Engeln angesprochen, die ihnen beteuern, dass Jesus lebt. Markus erwähnt aber nur einen Engel. Wahrscheinlich, weil er der Wichtigere ist oder der Wortführer. Das können wir an dieser Stelle auch noch nicht hundertprozentig sagen. Aber auch dazu später noch mehr. Von der Erscheinung der Engel erschrocken, gehen die Frauen weg und erzählen aber vorerst niemandem etwas. Denn Markus betont ausdrücklich, dass sie zitterten und Angst hatten. Und genau hier passen jetzt einige der Verse aus dem Johannesevangelium hinein. Während die anderen Frauen fliehen, kommen Petrus und Johannes, gefolgt von Maria, zum Grab. Die beiden Männer gehen hinein, prüfen die Tücher, erkennen nichts und gehen wieder heim. Nur Johannes, von dem wird berichtet, er sieht genauer hin und glaubt wahrscheinlich eher. Maria bleibt am Grab zurück und weint. Jetzt schaut auch sie in die Gruft und sieht zwei Engel und spricht mit ihnen. Danach sieht sie Jesus, verwechselt ihn aber mit dem Gärtner. Er offenbart sich ihr aber schließlich und untersagt ihr, ihn anzufassen, da er noch nicht beim Vater im Himmel war. Nun macht sich Maria Magdalena auf den Weg, um die gute Nachricht den Jüngern zu verkünden, der Herr ist auferstanden. Sie ist damit die erste Gläubige, die den Auferstandenen persönlich sieht. Und Jesus? Jesus geht inzwischen zum Vater im Himmel, präsentiert sich vor dem Vater, da sein Opfer angenommen ist, kehrt zur Erde zurück und findet die anderen Frauen und zeigt sich auch ihnen. Und jetzt macht es auch Sinn, dass diese anderen Frauen seine Füße anfassen dürfen, weil Jesus ja beim Vater im Himmel war. Jedenfalls hat Jesus diese anderen Frauen nicht vergessen. Er bittet sie, den Jüngern zu verkünden, nach Galiläa zu gehen. Und jetzt treffen sich auch wieder die Erzählstränge von Markus, Lukas und Matthäus. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo alle das Gleiche wieder berichten, synchron. Die Frauen gehen hin und erzählen den Jüngern, was sie erlebt haben. Wenn auch zeitversetzt. Und was passiert mit den Jüngern? Die Jünger glauben es nicht. Die Jünger glauben es nicht. Warum nicht? Warum sind sie denn so schwer für die Auferstehungs-News zu gewinnen? Nun, ich muss sie ein klein wenig in Schutz nehmen, denn bis jetzt haben weder Petrus noch Johannes noch die anderen Jünger weder Engel noch den Auferstandenen persönlich gesehen. Sie haben nur die Berichte der Frauen. Und leider ist es so, dass die Jünger ihre kulturelle Prägung nicht überwinden können. Was meine ich damit? Früher, zur Zeit Jesu, zur Zeit des Römischen Reiches, zur Zeit der Juden in Palästina, galt die Zeugenaussage einer Frau vor Gericht als nicht vertrauenswürdig. Sie galt als wertlos. Und die Jünger schaffen es nicht, sich von diesen kulturellen Prägungen zu überwinden. Sie glaubten nicht. Scheinbar hatte es Gott aber so vorgesehen, dass die Jünger zuerst den Berichten der Frauen, und es waren 4 Frauen, glauben sollten. Jedenfalls berichtet der Lukas an dieser Stelle, dass Petrus sich aufmacht zum Grab, um zu schauen. Das könnte jetzt entweder ein Einschub sein, textlich von etwas, was davor schon passiert ist. Petrus und Johannes gingen zum Grab, haben wir ja gelesen im Johannesevangelium. Oder aber, was ich persönlich für viel wahrscheinlicher halte, Petrus ging ein zweites Mal, diesmal aber allein, zum Grab, um zu schauen. Und das passt auch sehr gut in die emotionale Welt von Petrus hinein. Der Petrus hatte ja nur wenige Stunden zuvor Jesus verleugnet. 3 Mal. Und war emotional fertig. Am Ende. Und jetzt die News von der Auferstehung. Ich glaube, da war der Petrus richtig aus dem Häuschen. Deswegen glaube ich, dass Petrus ein zweites Mal zum Grab ging, um zu schauen. Und wir lesen sogar später noch in Lukas 24, dass Jesus auch dem Petrus erschienen ist. Wo dies stattfindet, das können wir nicht genau sagen. Wann dies stattfindet, das können wir ein bisschen deutlicher eingrenzen. Entweder erscheint Jesus dem Petrus vor dem Spaziergang mit den Emmaus-Jüngern oder in der Zeit, als diese nach Jerusalem zurückkehren. Jedenfalls am Abend dieses sehr aufregenden Tages sind alle Jünger beisammen und die Stimmung ist erregt. Petrus und die beiden Emmaus-Jünger sind die einzigen Männer in der Truppe, denen Jesus persönlich erschienen war. Jesus war vorher mindestens 4 Frauen erschienen. Nun tritt er selbst bei verschlossenen Türen in ihre Mitte und isst ein Stück gebratenen Fisch, Lukas 24, 36 bis 43. Dieser kleine Snack ist auch ein stichhaltiger Beweis dafür, dass Jesus leibhaftig und eben nicht nur als Geist auferstanden ist. Er war keine Fata Morgana, sondern leibhaftig vor ihnen, mit einem Körper. Und er hat gegessen. Bei dieser Gelegenheit war der Thomas aber nicht dabei. Später, kommt Jesus ein zweites Mal in die Mitte der Jünger und Thomas ist dabei. Und Jesus gibt dem Thomas die Gelegenheit, seine Finger in die Wundmale zu legen und seine Hand in die Seite und sagt zu ihm, sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas erkennt ihn an als Herrn und Gott. Bis hierhin einmal der biblische Bericht mit den 4 Auferstehungsberichten. Jetzt haben wir noch einen Trumpf im Ärmel. Wisst ihr, welchen Trumpf wir noch haben? Na, wir haben noch den Geist der Weissagung. Wir haben noch Ellen White. Wenn wir Ellen White lesen, in einem Buch Sieg der Liebe, früher das Leben Jesu, Englisch Desire of Ages, dann braucht man wenig überrascht sein, dass auch sie grundsätzlich die gleiche Reihenfolge vornimmt, die ich euch heute präsentiert habe. Interessant sind aber ihre zusätzlichen Einblicke. Und jetzt löse ich ein wenig die offenen Fragen, die wir vorhin noch nicht ganz beantworten konnten. Erstens, hat die römische Wache am Grab nicht nur den Engel, sondern tatsächlich auch den auferstandenen Jesus gesehen. Sie erkannten ihn wieder, den sie wenige Stunden vorher noch eine Dornenkrone geflochten haben und in der Halle des Pilatus verspottet hatten. Es gibt aber keinen Hinweis von Ellen White, dass sich die römischen Wachen und die Frauen begegnet wären. Zweitens, ging Maria Magdalena tatsächlich einen anderen Weg zum Grab als die anderen Frauen. Die Frauen waren also von vornherein getrennt unterwegs. Maria kam auch als erste an und ging auch gleich wieder zurück, um es den Jüngern zu erzählen. Und in dieser Zeit sprechen 2 Engel mit den anderen Frauen. Na und drittens, spricht zuerst der eine Engel, der den Stein wegrollte mit den Frauen, und danach ein zweiter Engel, der sich in der Gruft befand, der wohl später erst dazu kam. Und dieser zweite Engel, der half Jesus dabei, die Grabtücher von seinem Leib zu entfernen. Es waren also tatsächlich 2 Engel. Und damit sind wir auch am Ende. Ich komme zu meinem Schlussplädoyer. Die 4 Evangelisten bringen uns tatsächlich ein harmonisches Gesamtbild der Ereignisse rund um die Auferstehung Jesu. Sie sind widerspruchsfrei und glaubwürdig. Wenn man einem Zeugen vor Gericht nicht Lügen strafen kann, dann muss man sein Zeugnis ernst nehmen. Jesus ist auferstanden. Das können wir vernünftig und intelligent auch glauben. Und wenn man nun ein Drehbuch schreiben würde für einen Film, der alle diese Ereignisse mal darstellen würde in ihrer Reihenfolge, dann würde die Zusammenfassung dieses Drehbuchs ungefähr folgendermaßen lauten. Ihr könnt euch jetzt zurücklehnen und einfach nur entspannen und zuhören. Ein paar römische Soldaten werden am Sabbat beordert, das Grab zu bewachen. In der Dunkelheit des ersten Tages der Woche, als es noch sehr früh ist, hören und spüren sie ein Erdbeben. Und sie sehen, wie ein Engel vom Himmel herabsteigt. Dieser Engel rollt den Stein von der Graböffnung weg. Die Wachen sinken zu Boden wie tot. Jesus wird lebendig und ein zweiter Engel kommt und hilft mit, ihn von den Grabtüchern zu befreien. Die Wachen kommen wieder zu sich und sie sehen den Auferstandenen, den sie 2 Tage vorher noch gekreuzigt hatten. Sie fliehen aber, die einen zurück nach Jerusalem und erzählen den Priestern alles, was geschehen war. Während sich die Wachen mit den Priestern besprechen, machen sich Maria Magdalena und die anderen Frauen auf den Weg zum Grab, wobei Maria eine andere Route wählt. Sie kommt auch als Erste an, sieht das offene Grab und geht sogleich wieder zurück, um Petrus und Johannes zu holen. In dieser Zeit kommen die anderen Frauen am Grab an. Sie sind verwundert, dass der Stein bereits weggerollt ist. Zwei Engel sprechen mit ihnen und beteuern, dass Jesus lebt. Die Frauen sind überrascht, haben aber Angst und zittern. Sie fliehen vom Grab und erzählen vorerst niemandem etwas. Danach kommen Maria Magdalena, Simon Petrus und Johannes am Grab an. Die beiden Männer sehen keine Engel. Sie gehen aber hinein in die Gruft und sehen die Tücher dort liegen. Verwundert gehen sie wieder nach Haus. Maria bleibt aber bei der Gruft stehen und weint. Jetzt sieht sie zwei Engel drinnen sitzen und spricht kurz mit ihnen. Danach sieht sie Jesus, verwechselt ihn aber mit dem Gärtner. Schlussendlich offenbart Jesus sich ihr. Jesus untersagt der Maria aber, ihn anzufassen, da er noch nicht beim Vater im Himmel war. Maria geht daraufhin, um den Jüngern zu erzählen, was sie erlebt hat. In der Zwischenzeit erscheint Jesus beim Vater im Himmel, kehrt wieder zur Erde zurück und erscheint den anderen Frauen. Diese Frauen umfassen seine Füße. Jesus gibt ihnen den Auftrag, den Jüngern zu verkündigen, sie sollen nach Galiläa gehen. Die Frauen gehen nun hin und erzählen den Jüngern, was sie erlebt haben. Die Jünger glauben aber den Frauen nicht. Keiner von ihnen hat weder Engel noch Jesus selbst gesehen. Petrus aber geht ein zweites Mal zum Grab. Und erneut verwundert, geht er wieder heim. Nun erscheint Jesus doch auch dem Simon Petrus. Und dieser geht hin und erzählt es den anderen Jüngern. Währenddessen gesellt sich Jesus als Weggefährte zu zwei seiner Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Er erklärt ihnen die Schrift. Dabei brennen ihre Herzen vor Begeisterung. Aber erst beim Brotbrechen erkennen sie ihn. Sie stehen sofort auf, laufen zurück nach Jerusalem, finden die Jünger versammelt und erfahren, dass auch Simon Petrus den Herrn gesehen habe. Nun kommt Jesus selbst in ihre Mitte. Sie erschrecken und meinen, einen Geist zu sehen. Jesus beruhigt sie aber und isst eine Mahlzeit vor ihren Augen. Thomas war zu der Zeit aber nicht dabei. Ein anderes Mal sind die Jünger wieder versammelt. Jesus kommt im Beisein von Thomas wieder in ihre Mitte. Thomas betastet die Wundmale und die Seite Jesu und sagt dann zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Amen.